ARD.
Berlin Sounds Inside.
Anja Kaspari ist mein Name. Ich begrüße euch herzlich zur Folge mit Inga Humpe, die ja seit Jahrzehnten Popgeschichte in Deutschland schreibt. Angefangen von den Neon-Babys über neue deutsche Welle-Hits mit Döf, Kodu, ne, Sauseschritt, und gemeinsame Songs mit ihrer Schwester Annette Humpe bis zur Zweiraumwohnung mit ihrem Partner Tommy Eckert. Über deren Paarbeziehung hat Inga übrigens ganz ehrlich gesprochen. Genauso wie über ihre Drogenzeit in den 90ern, als sie als Raverin und Love Parade Botschafterin im Berliner Techno-Zirkus mitmischte. Ich finde, es ist ein ganz tolles, frauenempowerndes Gespräch, was wir da geführt haben. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Heute zu Gast eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands und das seit über 40 Jahren, angefangen von den Neon Babys bis zu ihrer heutigen Band Zweiraumwohnung. Herzlich willkommen, Inga Humpe.
Hallo Anja.
Inga, The Voice, Humpe.
Oh, wow.
Ey, deine Ausnahmestimme, diese samtige Ausnahmestimme, die du hast, ich glaube, die hat so eine heilenden Frequenzen oder so.
Das hört sich ganz toll an.
Ja,
das kann ich gar nicht mit mir zusammenbringen.
Ach komm, aber du weißt schon, dass du echt eine Stimme hast, die jeder immer gleich wiedererkennt, weil die so besonders ist.
Ja, das haben schon mal ein paar Leute gesagt, aber ich halte mich selber ja gar nicht für so eine super gute Sängerin. Ne? Ich habe vielleicht gute Momente mal.
Fühlst du dich denn aber schon eher als Sängerin oder zum Beispiel vielleicht auch mehr als Songschreiberin? Du schreibst ja auch Lieder für andere. Also ist das irgendwie gewertet?
Gewertet nicht, aber von der Zeit ist es natürlich so, dass ich bin halt Performerin auch. Ne? Also ich spiele ja live und ich singe auch unheimlich gerne. Ich weiß ja, die eigene Wirkung, die das so auf einen hat, wenn man singt, das tut einfach gut. Ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, ne, zu singen.
Auch so zu Hause?
Ja, immer.
Immer.
Oder in Chören zum Beispiel. Das ist eigentlich das, was ich, das vermisse ich auch selber ein bisschen, weil dieses im Chor singen, das bedeutet ja, man muss gleichzeitig sich hören und die anderen. Und das ist, glaube ich, was in der Gesellschaft gar nicht so leicht fällt.
Bist du denn jemand, der zu Hause immer summt, vor sich hin summt?
Nee, aber was ich jetzt neuerdings mache, es gibt doch auf Insta immer diese Tutorials, wo man dann mal so da 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 da, you're the one, also so Klassiker so mitsingt mit so Gesangslehrern, das mache ich gerne.
Du machst das?
Ja.
Du bist die Einzige, die es nicht nötig hat.
Doch, also ich liebe das. Das macht Spaß.
Ja.
Gerade auch dann mal mit so ein bisschen mit so einer anderen Stimme zu singen. Man hat ja eigentlich viele Stimmen zur Verfügung. Jetzt nicht nur die, man so denkt, das bin ich, sondern es gibt ja viele unterschiedliche Stimmen.
Hättest du auch so eine grobe Death-Metal-Stimme in dir?
Hat mich mal gereizt, aber das macht echt die Stimme kaputt. Dieses... Das kann ich nicht. Aber das kann man trainieren auch.
Okay. Inga, du bist ja Ende der 70er aus der westdeutschen Provinz Herdecke, Nordrhein-Westfalen, nach West-Berlin gekommen.
Ich war vorher in Aachen. Ich hatte eigentlich versucht, so ein ganz normales Studium nach dem Abi anzufangen.
Aber Aachen ist auch Provinz.
Ist Provinz auch, aber war immerhin für mich so ein kleiner Step, mal zu Hause und dann Aachen und da so ein bisschen versuchen, normal klarzukommen, und das habe ich nicht geschafft.
Du wolltest normal sein.
Ich wollte, glaube ich, gerne normal sein und hätte gerne irgendwie so studiert. Und ich halte mich ja für ein ganz einfaches Ei eigentlich auch. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich war einfach unglücklich dann. Ne? Nach einem Jahr, also nach zwei Semestern Studium, habe ich gedacht, so, ich muss jetzt was ändern. Und dann bin ich nach Berlin.
Und was war hier so anders? Die Leute?
Also hier war natürlich alles anders. Ich habe mich auch sofort inspiriert und herausgefordert und einfach wohlgefühlt. Ich habe mich auch einfach emotional hier besser, konnte einfach sofort connecten mit der Stadt und mit der ganzen Stimmung. Es war meine Gruppe hier.
Und du hast ja dann zusammen mit deiner Schwester die Band Neon Babies gegründet. Das war ja noch, da warst du noch nicht so samtig. Das war ja eher so Punk-Ausläufer, New Wave, ne?
Ja.
Und dann hat aber Annette, deine ältere Schwester, die Band auch recht schnell wieder verlassen. Mhm. Warum hat sie dich nicht mitgenommen zu Ideal?
Ich glaube, sie wollte gerne mal ganz alleine was machen und wollte nicht immer mich als vielleicht singende, gerne performende Person neben sich haben. Sie wollte, glaube ich, für sich allein was machen.
War denn jemals zwischen euch Konkurrenz? Also man denkt es nicht, weil ihr habt ja auch als Hump und Humpe zusammen Musik gemacht. Ihr seid ja auch oft zusammen mal zu sehen, aber du deutest an.
Ach ja. Also ich glaube, ich kenne keine Geschwister, bei denen nicht Konkurrenz eine ganz wichtige Rolle spielt. Auch. Es gibt ja so viele Arten auch von Konkurrenz, aber wir waren sicherlich Konkurrentinnen. Ist auch inspirierend.
Mhm.
Ist nervig, aber ist auch inspirierend.
Immer wieder habt ihr aber auch zusammen was gemacht. Ne? Also mir fällt da zum Beispiel dieser Riesenhit ein, wo du den Refrain gesungen hast und der, glaube ich, ein Millionenseller war und einer der erfolgreichsten NDW-Songs aller Zeiten.
Und ich düse, düse, yeah. Düse, düse im Sauseschritt, ja. Und bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt. Denn die Liebe.
Wann war das? Wann war das? 1983?
Ja, 83.
Mhm. Mhm. Als ich diesen Refrain zum ersten Mal gehört habe, ich glaube, das war mein Inga Humpe-Moment. Also seitdem ist halt diese Stimme irgendwie in meinem Leben präsent.
Mhm.
War das auch natürlich viel erfolgreicher als Neon Baby zum Beispiel?
Mhm. Klar, also das war, glaube ich, für uns beide so das Erfolgreichste, was wir je gemacht hatten. Und das war ja das Tolle bei sowas, ist ja, dass wenn das nicht geplant ist. Ne? Wir haben das ja so als Witz, wir fanden die Jungs da toll, das waren ja so Comedians und wir haben einfach nur Spaß gehabt und haben uns über nichts Gedanken gemacht und haben einfach gemacht und dann ist das entstanden. Das prägt einen auch, dass man eigentlich so, das bedeutet ja auch, dass man Erfolg nicht planen kann. Es passiert entweder und viele Sachen, man kann was machen, was einem gefällt und was danach passiert, das liegt nicht mehr in der eigenen Hand. Ne? Und das war da ganz extrem. Ne?
Und wo hast du Anfang der 80er in Berlin gelebt?
Ich habe in der Knesebergstraße gelebt. Ich hatte eine WG da, also eine super schöne Wohnung und damals gab es ja diese schönen riesigen Altbauwohnungen und Charlottenburg, ja.
Mhm. Und bist du viel ausgegangen?
Ich glaube, ich bin viel ausgegangen. Ich bin natürlich in den 90ern noch mehr ausgegangen, aber auch in den 80ern. Da gab es ja noch nicht so viele Clubs. Ne? Es gab da irgendwie Metropol, da war der damals schon der Westbam auch. Und dann gab es irgendwie so ein paar harte Schuppen, wo ich auch nicht mehr weiß, wie die alle so hießen, aber die waren da in Schöneberg irgendwo, so ein bisschen Punkläden und so. Und dann, als ich, glaube ich, mit Döf unterwegs war, da bin ich natürlich nicht ausgegangen, weil man gar keine Zeit hat zum Ausgehen. Das ist immer das Ding, wenn man dann mal, wenn es erfolgreich ist, hat man für nichts Zeit.
Damals war ja Berlin noch eine geteilte Stadt, war es doch manchmal drüben in der Hauptstadt der DDR?
Also ich war damals, war ich auf der Schauspielschule dann. Ne? Irgendwann bin ich auf das Max Reinhardt HDK gegangen und habe eine Schauspielausbildung angefangen. Und da hatten wir so Kurse, die dann so übergreifend waren. Da ging man dann nach Ostberlin zur Volksbühne eben und hatte da so Meetings mit den Studenten damals im Osten und auch mit Langhoff und Marquardt, also mit so berühmten DDR-Regisseuren.
Aber du bist nicht mal im Osten auch aufgetreten?
Nee.
Ja, das wär's ja. Aber die Schauspielerei hast du dann nicht weiterverfolgt?
Nee, ich habe einen Film gemacht damals mit Udo.
Udo Lindenberg?
Ja, genau. Das war irgendwie auch Anfang der 80er. Der hieß, glaube ich, Super, von Adolf Winkelmann Film. Und da war ich aber, ich war eigentlich so als Schauspielerin, wie auch als Sängerin, ich bin ja jetzt nicht so jemand, der so auf die Bühne rennt und schreit, hey, hier bin ich, schaut mich an und so. Bin ja eher so ein bisschen schüchtern, ne? Und auch als Schauspielerin habe ich mich da unheimlich schwer getan. Ich hätte da also ganz viel Technik und ganz viel Support und Coaching und so gebraucht. Und das wusste ich gar nicht, wie das geht.
Mhm.
dann hatte ich schon die Band und die Band ist ja sehr zeitaufwendig und dann muss man ins Studio irgendwo in Westdeutschland, dann konnte ich die Prüfungen nicht machen und so, dann wäre ich irgendwann da rausgeläppert aus dem.
Du hast ja schon angedeutet, dass du in den 90ern viel unterwegs warst. Da hat man musikalisch von dir vielleicht nicht mehr so viel mitbekommen, obwohl du da ja auch Sachen gemacht hast als Bambi.
Ja.
Bambi mit Y.
Ja. Nee, ich hatte mein Soloalbum, das hatte ich vorher gemacht, Anfang der, Ende der 80er, dies, mein Planet Oz in London, ne, ganz toll, mit Trevor Horn und Diddle-Doo. Nach den beiden Alben mit Annette, das Soloalbum. Und dann kam Bambi und das war eben dann schon, eigentlich kann man sagen, Bambi war im Prinzip so ein Vorläufer von Zweiraumwohnung, weil es war eigentlich so Clubmusik basiert und dann darauf gesungen und damals eben noch Englisch und Zweiraumwohnung war ja dann Deutsch.
Aber ich hatte mal das Gefühl, dass du so eingetaucht bist so in den Techno-Kosmos. Du warst schon bestimmt so Raverin der ersten Stunde, oder?
Ich war Ur-Raverin und ich war, glaube ich, an den ersten Abenden im Tresor war ich da schon. Und für mich war das eine unheimliche Befreiung, weil die Musik und das Tanzen, das kannte ich ja nicht. Die 80er waren ja schon ziemlich hart und kühl und so kopfig irgendwie, ne? Und die 90er, dieses Dancen und dieses Minimale und dieses Techno-Ding, das war neu. Ich hatte das in England schon so ein bisschen mitgekriegt, das Raven, was das bedeutet, KLF und so kennengelernt. Und ich war total vibriert. Also ich war total angefixt davon. Ne?
Wie tanzt du denn?
Ich tanze je nach Song, Anja.
Nein, ich meine so auf so einem monotonen Beat, so einem Techno-Rhythmus. Wie tanzt Inga Humpe? Wie hast du da früher drauf getanzt?
Ich habe mich selber ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ich kann mich an das Gefühl gut erinnern. Ich habe, glaube ich, gerne getanzt einfach.
Aber so ganz crazy,
stundenlang.
Exaltiert, stundenlang.
Nee, stundenlang, das war's. Ne? Ich glaube ja, dass diese 90er Jahre viele Leute, also ich hätte ja auch in so ein Loch fallen können, weißt du, Bambi war dann nicht erfolgreich und ich hatte alles da reingegeben, die Annette auch, das war eigentlich so ein Projekt, wo wir zusammengearbeitet haben und alles an guten Ideen so da reingegeben haben, was wir so beide zur Verfügung hatten. Ne? Und dann ging das so schief, das ist ja schwer auszuhalten, ne? Wenn alles nicht läuft. Ne? Also du hast da 3 Jahre lang dran gearbeitet und dann dauert es 2-3 Monate, boff, das Ding fällt nach unten, das war's. Ne?
War dann die Technokultur auch wie so eine Flucht?
Nee, nicht eine Flucht, aber es war wie so ein Heilen. Ne? Ich habe einfach Dance the Pain Away gemacht. Ne?
Hat es doch was mit der Love Parade zu tun?
Ich war ja mal Botschafterin von der Love Parade und ich war auf den ersten Love Parades. Und das war so toll, natürlich mitzukriegen, dass es eine Bewegung ist und dass die aus diesem Underground über ein paar Jahre auf einmal so riesig wird. Und das war einfach schön, das mitzukriegen und ein Teil davon zu sein und auch mal nicht vorne und zu performen und so, sondern ich konnte einfach mal so ein bisschen mitdödeln.
Hast du dann auch Ecstasy und sowas genommen, um
Klar.
stundenlang tanzen zu können?
Mhm. Auch, natürlich, habe ich alles probiert, ja.
Und bist du immer noch, also seit 2022 gibt es ja zum Beispiel Rave the Planet in Berlin. Gehst du da auch immer noch hin?
Ich war, glaube ich, vor 2 Jahren war ich da, ja. Ja, auch wenn ich da in Berlin bin, dann gehe ich hin. Auf jeden Fall. Das ist einfach aus der Tradition und wenn Motte und Westbam da spielen und Reinhard Götz Reden schwingt, dann möchte ich eigentlich dabei sein, ja.
Bist du nicht immer in Berlin?
Nee, ich bin nicht immer in Berlin.
Bist du fahr in Urlaub in weiblich?
Nee, so wahrscheinlich nicht, aber ich bin halt gerne im Winter, bin ich gerne da, wo man nicht so viel Husten bekommt.
Also
wo es warm ist, ja.
Aber du bist jetzt nicht so wie fahr in Urlaub, der quasi, glaube ich, jedes Land der Welt einmal bereist haben will. So ist es nicht.
Nee, aber ich reise auch gern. Also wir haben auch zum Beispiel ein Zweiraumwohnung-Album mal bewusst so aufgenommen und sind dann nach Amsterdam, nach Antwerpen, nach Paris und dann weiter nach Spanien und haben überall, um in Europa an verschiedenen Stellen mal so einen Vibe zu erwischen, dann auch da überall aufgenommen. Das macht schon einen Unterschied. Ne?
Mhm. Techno, würdest du das auch sagen, ist eigentlich so der letzte Musikstil, der erfunden wurde, oder? Danach kam jetzt kein neuer mehr.
Naja, es gibt so Crossover-Sachen, glaube ich, die finde ich immer doch ziemlich innovativ noch. Also auch jetzt, was eben die jungen Frauen so machen, also Nina Chuba oder Paula Hartmann oder Iki Mell auch, die nehmen sich ja so Teile aus dem Hip-Hop oder aus so einem Billig-Techno und machen da so ihr eigenes Ding raus. Das ist für mich auch schon innovativ. Also das finde ich jetzt nicht, ist keine jetzt so eine große Bewegung. Ich kann mir nicht vorstellen, weiß man ja nie vorher, ob die nochmal kommt. Ne?
Hättest du Lust, also wärst du dann auch wieder Teil davon? Weil du wirkst nicht wie vielleicht andere, die jenseits der 50 sind, so die eher so immer nostalgisch an ihre Jugendzeit sich erinnern mit der passenden Musik dazu. Du wirkst schon immer so sehr interessiert an Neuem und Innovation.
Ja, also das finde ich, das muss sein, ja. Also ich höre mir ja auch neue Sachen immer wieder an und bin davon einfach inspiriert. Also die alten Sachen, klar, das ist auch mal toll, wenn man mal Felix, dieses, habe ich neulich mal gehört, dieses dan, 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 dan. Weißt du, so ein Riesenhit war das.
Wirklich?
Felix? Ja, Felix.
Ein deutscher Hit.
Nee, ein internationaler Hit. Also ich habe das damals in London gehört. Wenn man dann so alte Sachen hört oder Faithless mal sowas.
Ja gut.
Ne? Dann das
Felix gleich notieren. Ja. Wie heißt der Song?
Der Song heißt, glaube ich, Felix.
Ach so, ja. Okay. Ich möchte dich ja unbedingt noch ansprechen auf Tommy Eckhart.
Mhm.
Ja? Das ist ja dann auch nicht so privat, weil das weiß ja jeder, wer mit wem du zusammen bist, weil er und du, ihr seid Zweiraumwohnung. Ich glaube, ihr habt euch auch Anfang der 90er Jahre kennengelernt. Er ist auch Musiker, er ist auch Produzent, er ist gebürtiger Berliner. Und ich habe immer das Gefühl, ihr seid die einzig tolle Beziehung im Musikbusiness, die es gibt. Als wärt ihr so eine Symbiose, so auf Augenhöhe. Ihr habt so ein schönes Miteinander. Wenn man euch mal so sieht, ich kenne ja eure Beziehung nicht. Aber habe ich recht?
Ja, also wir sind auf jeden Fall durch Höhen und Tiefen gegangen natürlich auch. Aber jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir einfach wirklich richtig tiefes Vertrauen und auch einfach musikalisch natürlich unheimlich so gut ineinander wirken, ne? Tommy singt ja zum Glück nicht. Und
zum Glück, weil ich es besser kann.
Ja, weil ich es besser kann und auch, weil da jeder dann doch so seinen Bereich hat und man braucht sich eben auch. Das ist ja immer gut, wenn man merkt, ich brauche den anderen, damit das ganze Ding so gut wird. Das kann ich gar nicht ohne den anderen. Ich glaube, wenn jemand immer denkt, ich kann es alleine besser, zum Beispiel gibt es ja Leute, ne, die machen dann immer wieder was Neues und machen das alleine. Und
wen meintest du da jetzt
gerade? Sage ich nicht.
Okay. Ich weiß nicht, wart ihr dann in dieser Techno-Szene als wahrscheinlich das schönste Paar Berlins immer auch zusammen so auf dem Tanzfloor?
Ganz ehrlich, in der Techno-Szene waren wir unheimlich alleine unterwegs. Wir waren da schon ein Paar, aber ich war ja gar nicht so willig, mich so doll zu binden gleich wieder. Ich habe auch durchaus war da gar nicht monogam am Anfang.
Aber waren das die Tiefen, durch die ihr gegangen
seid? Nee, die kamen dann später noch. Die Tiefen sind nicht, glaube ich, solche Sachen, nein.
Aber was würdest du sagen, also weil ihr seid ja jetzt seit, weiß nicht, über 30 Jahren zusammen oder so. Was ist so das Beziehungsgeheimnis, wenn man das schaffen will?
Ich glaube, es gibt kein Geheimnis. Ich glaube, es ist so ein Typ auch. Also wir sind beides Zweitgeborene. Wir sind ähnlich aufgewachsen in so einem Haushalt, wo beide Eltern zu Hause waren, die beiden selbstständig waren, die Eltern. Wir haben einfach zufällig irgendwie so eine relativ ähnliche Dingsbums, ne? Wie wir so groß geworden sind. Und das fühlt sich dann vertraut an. Ne? Man kennt das und man... Wir haben Geschwister, Tommy hat auch zwei Brüder, er ist eben, und wir gehen ja auch manchmal ein bisschen ruppig miteinander um, wie man das so als Geschwister nur macht. Das macht man ja mit normalen Freunden auch nicht, dass man sich so ein bisschen anrempelt oder so. Und wir haben natürlich auch jetzt über die Jahre einfach so ein Eigenleben und eigene Sprache und alles so entwickelt. Und dann haben wir die Musik, ohne die Musik, glaube ich, könnte ich gar nicht mit jemandem zusammen sein, das darf man nicht unterschätzen, weil die Musik ist ja wie so eine dritte Person. Ne?
die Musik, die ihr zusammen macht? Oder du meinst auch generell, es könnte auch jemand sein, mit dem du zusammen bist, mit dem du nicht eine Band hast.
Am Anfang
war das so. Aber
Hauptsache,
er ist interessiert an Musik.
Ja, also dieses gemeinsame große Interesse an Musik und diese Liebe und diese Faszination, das ist, glaube ich, was unheimlich zusammenhält. Und wie gesagt, am Anfang haben wir ja gar nicht zusammengearbeitet. Tommy hatte seine Underground- und seine Clubprojekte. Der hat ja damals auch schon richtige dicke Clubhits gehabt.
Mhm. Und, Felix zum Beispiel.
Felix leider nicht von Tommy. Aber der hatte Transformation, dieses das ist auch ein Riesenhit. Und er hat jetzt übrigens gerade wieder, gebe ich jetzt mal schön an mit Tommy. Mhm. Der hat nämlich eigentlich hat er gerade ein amerikanisches Nummer 1. Ist er an einem Nummer-1-Album beteiligt von Tyler, the Creator.
Was hat er damit produziert?
Der hat ein Sample von Tommy genommen und hat es gefunden. Das war Tommy in den 80er Jahren bei seiner Mutter im Keller aufgenommen. Und das ist so ein nerviger Synthi, der so immer macht. Und das hat sich Tyler, the Creator, hat sich das gegriffen. Und das ist so ein cooler Typ, apropos Hip-Hop und sensationell toll und cooler Typ. Der hat es genommen und hat auch die Autoren gefunden.
Oh. Und das heißt, jedes Mal, wenn jetzt jemand das Album kauft oder der Song wird irgendwo gespielt, macht's Katsching.
Genau.
Top.
Macht's Katsching. Und auch jedes Mal, wenn Nike sagt, könnte ich mal das Lied von Tyler haben, macht es Katsching, Katsching.
Aber heiraten, Kinder kriegen, Eigenheim mit Garten, sowas wolltet ihr nie?
Kinder war mal im versucht, aber hat nicht geklappt.
Habe ich gerade das Wort Garten gesagt?
Garten, ja.
Wir trafen uns in einem Garten, wahrscheinlich unter einem Baum. Oder war's in einem Flugzeug? Wohl kaum. Es war einfach alles anders.
Eurer Band von Zweiraumwohnung auch ganz andere Songs, die super sind. 2 von Millionen von Sternen oder 36 Grad oder Ich und Elaine oder Wir werden sehen. Aber der hier, der ist halt so besonders, weil es, glaube ich, die Geburtsstunde war, ne? Das erste Lied.
Das stimmt, ja. Das war das erste Lied und das war das erste Lied, was wir, glaube ich, auch nach ewigem rumexperimentieren. Wir haben ja immer dann irgendwie auch immer wieder was versucht zu entwickeln, eben so Club und Songs zusammenzubringen. Und das war das Erste, was so irgendwie richtig mal so richtig anders war, ne? Also auch so Gitarren und da haben wir eigentlich unsere eigenen Darlings gekillt, unsere eigenen Systeme verlassen. Was man auch,
weil es so abgespeckt, so simpel ist, oder?
Ja, und eben auch so, eben gar nicht so klubbig, ne? Mhm. Sondern da auch schon mal wieder rausgegangen sind. Und ich kann mich erinnern, dass damals hatte Tommy so ein Studio im Prenzlauer Berg und nebenan war so eine Autowerkstatt und der Typ hörte auch immer, was wir machten. Und dann haben wir das gespielt und dann hat der Typ so, boah, das hört sich richtig gut an. also dem hat es schon mal gefallen. Und da dachten wir, das ist interessant.
Und ist das eigentlich als ganzes Lied richtig entstanden oder war das wie so, weil ich weiß, das hing zusammen mit so einer Zigarettenreklame für Kabinett-Zigaretten. Mhm.
Genau. Nee, das war eben eigentlich genau, wie man es nicht machen soll, sondern es war nur ein Fragment. Das war nur dieses, wir trafen uns in einem Garten und bis...
Das haben die dann in Werbung benutzt.
Genau, das war ganz kurz. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, mach doch mal einen richtigen Song. Und dann haben wir wirklich so 1,5 Jahre später dieses, ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Und dann denke ich mir was an. Das haben wir 1,5 Jahre später geschrieben.
Wirklich? Weil ihr so viel tanzen wart in irgendwelchen Clubs?
Nö, einfach, weil die haben uns gebeten, dass wir das machen und haben wir gesagt, okay, dann schreiben wir das jetzt mal weiter.
Aber es ist ja erstaunlich, dass man als Künstler offenbar so wenig weiß, wenn man einen Hit geschrieben hat.
Das ist wirklich wahr.
Hat man da wirklich, ist es wirklich so, dass man da das nicht spürt?
Man spürt natürlich einiges, ne, wenn man sowas schreibt. Und man denkt auch manchmal, das ist der Hit und dann ist es das gar nicht. Ne? Das ist wirklich erstaunlich. Das kann man selber nicht einschätzen.
Du hast ja auch mit vielen anderen oder für viele andere MusikerInnen auch Songs geschrieben. Für Kylie Minogue, für Auch für die Pet Shop Boys, oder?
Nee, die, von denen habe ich ein Cover gemacht.
Ach so, okay. Aber du hast für Udo geschrieben, für Nena, Marianne Rosenberg.
Ja, Marianne Rosenberg, ich glaube nicht. Und Nena, glaube ich, auch nicht. Nee, das war Annette, glaube ich.
Ach.
Und ich habe. aber ich habe.
Ist es schon mal passiert, dass da auch vielleicht die GEMA da was verwechselt hat?
Nee, die GEMA verwechselt nicht.
Ach so.
Nein, da achtet man drauf, wie die GEMA das anmeldet auch. Nee, aber ich habe mit Kylie Minogue, das war in London noch. Und ich habe jetzt mit Nina Tschuber ein Lied geschrieben.
Ja, und weißt du was? Sie hat über dich Folgendes gesagt. Hier auf diesem Stuhl.
Eine Harmonie hat sie mitgemacht, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre. Das war so eine coole Zusammenarbeit. Ich habe sie vorher getroffen. Voll interessant, sich mit ihr auszutauschen und dann auch mit ihr in der Session zu sein und mit ihr zusammen zu schreiben, weil sie auch eine ganz andere Art und Weise hat, Dinge zu formulieren, und sie konnte mir in manchen Sachen echt gut helfen. Ja, das war voll schön.
Na, das hat Nina Tschuber über dich gesagt.
Das ist ja süß, ja. Nee, ich fand auch, war auch echt beeindruckt von ihr, ne, weil die ist so talentiert. Die braucht eigentlich keinen zum Schreiben, ne. Und das war so interessant, weil die ist im Raum und dann nimmt die alles so atmosphärisch auf. Und jede Bewegung, die man macht, die nimmt das alles auf und übersetzt das irgendwie in ihren Song. Und dann ist sie natürlich auch noch so fair und teilt alles, ne. Die teilt, hat alles mit mir und mit dem Doki, alles, Text, Musik, alles geteilt. Obwohl eigentlich, wenn man also nach 80er-Jahre-Kriterien, so wie ich aufgewachsen bin, hätte sie gar nichts abgeben müssen. Aber sie schätzt halt, und das finde ich, ist eine moderne, tolle Künstlerin, sie schätzt halt alles, jede Bewegung, die man da einbringt, dass das doch alles auch irgendwo eine Wirkung hat, ne?
Und sie sagt, also das kleine bisschen hat aber schon, finde ich, in diesem Lied, das können wir uns ja mal anhören, auch schon was gemacht, dass man auch denkt, dass du da irgendwie, man hört, dass du da irgendwie drin bist.
Wendung. Da, 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 da. Bam, ba, da, da, da. Du, 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 du. Das,
ja,
das da, meint sie, glaube ich. Das
der Titelsong vom aktuellen Nina Tschuber-Album, ich lieb mich nicht. Also kann man als Musikerin dich kontaktieren, wenn man gerne deine Hilfe hätte?
Kann man auf jeden Fall, ne? Und gerade wenn man eine Frau ist. Ich habe ehrlich gesagt mehr Spaß, also mit Frauen da zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dass es eine gute Zeit ist, wo wir also gerade auch was so politisch doch wirklich da draußen rumschreit auch alles, dass es sehr wichtig ist, diese Vielfalt von Frauen, die mittlerweile existiert, die auch wirklich zu präsentieren und noch deutlicher zu machen, ob das jetzt musikalisch oder textlich oder in jeder anderen Präsenz auch, dass man das wirklich sich zusammentut noch mehr. Ich glaube, die Welt braucht das.
Meinst du hast diese Leidenschaft, weil du vor 40 Jahren in so einer patriarchalischen Musikbusiness-Struktur warst, wahrscheinlich mehr so kämpfen musstest?
Ich glaube nicht, dass das mit Musik zu tun hat, sondern das ist ja in jedem Bereich so, ne? Also ich glaube, dass Frauen sich da natürlich jetzt schon immer wieder weiterentwickeln und auch bessere Karten, bessere Chancen, mehr Einfluss haben. Und ich glaube, das ist auch wirklich notwendig. Wir brauchen eine Frau im Weißen Haus und wir brauchen viel mehr Frauen in entscheidenden Positionen, sonst hören auch diese Kriege nicht auf.
Sagt Inga Humpe. Und mit dieser Weisheit oder diesem Appell würde ich dann auch uns verabschieden müssen, weil die halbe Stunde um ist.
Ja, gerne.
Es war sehr schön, dass du hier
warst. Fand ich auch, Anja.
Danke.
Gerne.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch die Folge mit Inga Humpe gefallen hat, dann möchte ich euch zwei andere Folgen von Berlin Sounds Inside ans Herz legen. Zum einen das Gespräch mit Ingas großer Schwester Annette Humpe. Die war ja bei Ideal und wurde dann nach der NDW Deutschlands bekannteste Produzentin. Und es ist natürlich interessant, was Annette über Inga erzählt. Und die Folge mit Nina Tschuba, die ist auch aufschlussreich, denn die junge Pop-Sensation spricht ja ihrerseits auch über Inga. Da kann man also am Ende so ein richtig rundes Bild der Humpes bekommen, wenn man alle drei Folgen hört. Da bleibt wirklich keine Frage mehr offen. Ich würde mich sowieso freuen, wenn ihr Berlin Sounds Inside weiterhört oder auch schaut auf YouTube oder in der ARD Mediathek und wenn ihr die Folgen abonniert, damit ihr keine mehr verpasst. Dankeschön.